Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Wenn ein Telefon nicht Tasten hat, sondern so eine Drehscheibe und das rattert immer so durch.
Der Telefonhörer.
Rrrr.
Da hat die Ohrmuschel ganz gut reingepasst und
Stimme, Klang, Nähe, Lachen. Sorge.
Und dann schnurrt das zurück.
Leute konnten mich nicht anrufen und so war das Telefonieren irgendwie begrenzt.
Die Schattierung der Stimme als eigene Klangwelt und darin eine ganz andere intime Begegnung.
Wenn man das Gegenüber nicht sieht, es einigen Menschen leichter fällt, sich zu öffnen und auch ganz klar und deutlich und sehr direkt zu sprechen.
In seinem ursprünglichen Charakter ist das Telefon ein dialogisches Medium. Eines, welches eine gegenseitige Anerkennung der GesprächspartnerInnen erzwinge, wie es der Medienphilosoph Wilhelm Flusser 1991 formulierte. Es verlangt dem Gegenüber ab, sich in den anderen hineinzuversetzen, sich zu konzentrieren, sowohl beim Sprechen als auch beim Hören. Im besten Fall verbindet das Telefon Menschen mehr, als es trennt.
Es hat in der Theorie und in philosophischen Überlegungen sehr wohl die Idee gegeben, dass das Medium sehr demokratisch ist und die verschiedenen Hierarchien nivelliert. Und auf der anderen Seite ist es aber so, wenn man sich dann anschaut, wie telefoniert wird, dann ist das Gegenteil der Fall. Weil die Frage ist, wer bestimmt jetzt die Erreichbarkeit? Wer kann und darf erreicht werden? Wer muss erreicht werden? Und wie geht das vor sich?
Eine der wenigen Expertinnen, die sich mit der Kulturgeschichte des Telefons wissenschaftlich befasst hat, ist Sabine Zelger von der Universität Wien. Das Telefon hat sich, heute schnurlos und mobil, aus den Zwängen der Gemeinschaft befreit. Durch leises Surren und mit Namen im Display dringt es in unsere Privatsphäre und synchronisiert sich mit unserem Alltag. Mittels technisch-materieller Bedingungen betreten Stimmen einen Raum in Echtzeit, den es zuvor nicht gab. 1964 schrieb Marshall McLuhan in Understanding Media, dass es mit dem Telefon zu einer Ausweitung des Gehörs und der Stimme kommt, die eine Art außersinnliche Wahrnehmung darstellt. Die Computerwissenschaft nennt das Immersion, Eintreten in eine virtuelle, aber private Welt, in der Informationen imaginär ausgeschmückt werden, ähnlich wie beim Telefonsex.
Auch hier ist die Stimme die Überträgerin von erotischen Spannungen und es geht um Fantasie, aber es ist eben die Körperlichkeit und das Aussehen nicht so von Bedeutung. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist natürlich gerade dadurch, dass es keine Sichtbarkeit gibt, gibt es sehr viele Vorstellungen und Imaginationen und Projektionen. Und am besten sieht man das, wenn man sich nicht das Telefon in der Wohnung zu Hause anschaut, sondern eben die Telefonzelle. Das ist eigentlich ein privater Raum im öffentlichen Raum, ist sichtbar, beleuchtet, aber es ist ein ganz hybrider Ort im Sinne von Privatheit und Öffentlichkeit.
Wer beobachtet mich? Wer hört mit? Die Unsichtbarkeit der sprechenden Personen galt zu Beginn der Telefonie als ein Mysterium, ein Raum für politische Überwachung. Darüber hinaus unterlag das private Gespräch äußeren Einflüssen, wie etwa der physischen Verortung des Apparates, aber auch der finanziellen und sozialen Möglichkeiten. Bis in die 80er Jahre vermittelten noch manuell die sogenannten Fräulein vom Amt Gespräche im Dienst der staatlichen Deutschen Bundespost. Sie bildeten den Zwischenraum der privaten analogen Kommunikation. Im bildlosen Telefonieren lag eine gewisse Ambivalenz des Privaten. Heute bedeutet Telefonie auch mehr Privatheit, wie die Medienpsychologin Sabine Trebte von der Universität Hohenheim meint.
Also wenn ich bildlos telefoniere, dann habe ich natürlich erstmal die Möglichkeit, auch meine Privatsphäre gewissermaßen auszublenden, weil ich natürlich keine Sichtbarkeit habe und keine Kopräsenz habe beim bildlosen Telefonieren. Das wäre so etwas, was wir als horizontale Privatheit bezeichnen. Das heißt, die Privatheit gegenüber anderen. Und dann gibt es noch sowas, was wir als vertikale Privatheit bezeichnen, also die Privatheit, bei der es zum Beispiel um Diensteanbieter geht, also um die Software dann machen. Und da kann natürlich das Telefonieren mit Bild dazu führen, dass bestimmte Daten aufgezeichnet werden. Zum Beispiel können Bilder und Blickbewegungen aufgezeichnet werden und die können auf Servern gespeichert werden.
Über Zoom, Skype, FaceTime.
Und man guckt sich da an und man versucht irgendwie erstmal die Richtung hinzukriegen.
Versucht man sich so in so ein gutes Licht zu rücken.
Also es erinnert mich fast an Kinoschauen mit Untertiteln, wo das Gehirn immer hin und her springt zwischen Bildunterschrift und dem geschehenen Bild.
Und man kam irgendwie auch nicht so richtig in so einen Gesprächsfluss.
Die mehr Information, die rüberkommt, wenn das mit Bild passiert, ist eigentlich fast null.
Privatheit können wir aktiv bestimmen, auch über die Wahl des bildlosen Telefonierens hinaus.
Privatheit bedeutet erstmal, wie zugänglich wir selbst uns einschätzen und zwar vor allen Dingen, wenn wir mit anderen interagieren. Also bei Privatheit geht es immer darum, wie wir und andere miteinander in Beziehung stehen. Dann schauen wir an, welche Mechanismen uns zur Verfügung stehen, um diese Zugänglichkeit zu steuern. Und Mechanismen sind zum Beispiel Kontrolle, also wie sehr habe ich eigentlich die Kontrolle darüber, welche Infos von mir rausgehen? Und auch festgelegte Normen, also welche Normen gibt es also für unsere Verständigung? Vertrauen ist ein wichtiger Mechanismus und auch die Möglichkeiten, über Kommunikation auszuhandeln. Und diese vier Mechanismen, die bestimmen dann, ob wir uns selbst offenbaren. Also zum Beispiel, wenn ich viel Kontrolle habe über die Situation, dann fällt mir das möglicherweise einfacher, meine Privatheit auch ein Stück weit herzugeben, weil ich weiß, ich habe das alles hier komplett im Griff.
Daran schließt sich die Kernfrage der Medienpsychologie bzw. der Medienkompetenz an, wie Sabine Trebte es formuliert. Welches Gesprächsziel kann ich mit welchem Medium erreichen? Informationelle Selbstbestimmung ist in den unruhigen Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, eine wichtige Botschaft. Sich der Videotelefonie ab und an zu entziehen und mehr klassisch telefonieren, wäre ein erster Schritt.